Wie lernt man eine Person am besten kennen? Sagen wir mal, ihr habt relativ wenig Zeit, eine Woche, zwei Wochen, um eine Person möglichst gut kennenzulernen. Was würdet ihr machen? Wir Deutschen würden es ja vielleicht so machen, wir geben so einen Fragebogen oder so eine Liste, die auszufüllen ist, was mit dieser Person alles irgendwie stimmt oder nicht stimmt oder was sie ausmacht. Oder was könnte man noch machen? Man könnte auch einen Briefkontakt mit der Person halten. Vielleicht lernt man dadurch diese Person kennen. Oder man chattet mit ihr. Oder man Skype mit dieser Person. Oder man spricht mit dieser Person. Dann lernt man sie vielleicht auch relativ schnell kennen. Was kann man noch machen? Man kann auch, das ist manchmal sogar vielleicht besser, man kann auch andere Leute über diese Person fragen. Ja, wer ist sie denn eigentlich? Leute, die dieser Person nahestehen. Aber ich glaube, der beste Weg, um Menschen kennenzulernen, ist, mit ihnen zusammen zu leben. Ja? Also wenn wir miteinander leben, dann lernen wir uns sehr, sehr gut kennen. Und hier in der Gemeinde geht das auch schon in die Richtung, da lernt man sich auch auf verschiedene Art und Weisen manchmal kennen. Aber gerade mit den Leuten, mit denen man tagtäglich so zusammenlebt oder zusammen ist, die lernt man dann doch sehr intensiv kennen und auch nicht immer auf die allerschönste Art und Weisen. Und Jesus hat es auch so gemacht, nur andersherum. Ja, Jesus wollte uns Menschen auch kennenlernen. Er will dich auch immer noch mal irgendwie kennenlernen. Er ist sehr interessiert an dir. Aber Jesus kam in diese Welt, um sich uns Menschen zu zeigen. Er wollte, dass wir ihn kennenlernen. Und das hat er gemacht. Er hat gesagt, kommt zu mir, lebt mit mir. Lebt eine Weile mit mir und ihr werdet mich richtig gut kennenlernen. Und er suchte sich dafür einige ausgewählte Leute aus und hat gesagt, lebt mit mir und lernt mich richtig gut kennen. Und er nannte das, oder wir nennen es heute in frommem Deutsch, Jüngerschaft. Also Jesus suchte sich Jünger und dieses Wort heißt erstmal einfach nur so viel wie Schüler, wie Lernender. Er suchte sich Leute, die von ihm lernen konnten, die ihn kennenlernen konnten und etwas von ihm lernen konnten. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Gott lädt uns, Jesus lädt uns heute Morgen, lädt uns überhaupt auch ein, dass wir mit ihm zusammen leben. Ja? Es ist doch viel schöner, als einfach immer nur etwas vom Hörensagen irgendwie zu hören, sondern diese Person, Jesus wirklich kennenzulernen. Und er lädt uns ein. Und du sagst, boah, Jesus kenne ich schon, wir reden ja jetzt mehrere Monate über Jesus. Gibt es nicht mal irgendwie ein neues Thema oder was Spannendes? Diese Person, Jesus, ist so unglaublich spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich entdecke immer wieder neue Seiten an ihm und er lädt dich heute Morgen ein. Lern mich nochmal neu kennen, als ob du mich noch nie gekannt hättest. Sei neugierig. Und ich möchte mir mit euch heute anschauen, erstmal, wie lädt er uns denn ein in diese Gemeinschaft? Also was ist sein Angebot und wie ist auch der Charakter dieser Jüngerschaft? Wie sieht das aus? Ist das eher angenehm oder ist es stressig, mit Jesus unterwegs zu sein? Dann möchte ich mir mit euch anschauen, wen sucht Jesus sich eigentlich aus? Also was ist seine Zielgruppe? Ja. Er hat sich ja bewusst einige Leute ausgesucht. Wie waren die so drauf? Und schließlich, wenn wir davon sprechen, dass sie Schüler waren, dass sie Lernende waren, wozu hat er sie ausgebildet? Ja. Eine Schule ist ja eher dafür da, dass Leute auf etwas hin ausgebildet werden oder ein Studium, dass sie mit diesem Studium später im Leben etwas anfangen können. Wenn man Schüler in der Schule ist, ist einem das manchmal nicht ganz bewusst, dass man eben auf etwas hinlernt und man denkt, ich lerne für die Schule, ich lerne für den Lehrer. Aber Jesus hat seine Jünger, seine Schüler auf etwas hin ausgebildet. Und lass uns erstmal anschauen, wie lädt Jesus eigentlich ein? Und da können wir in Markus 1 ab Vers 16 uns das einmal anschauen. Kommt die Folie? Ah, okay, da hinten ist sie nicht dran. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen. Denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und zugleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach. Ich finde es spannend, Jesus geht in den Alltag der Menschen, dieser Fischer, und redet sie einfach an und sagt, folgt mir nach. Diese Worte sind gar nicht irgendwie spektakulär, oder? Also der Kern dieser Aussage ist einfach, kommt mir nach. Und im Griechischen könnte man übersetzen, auf, hinter mich. Das ist ein ganz simpler Spruch. Auf, also steht auf, kommt, hinter mich. Kommt hinter mich, folgt mir nach. Das ist ein ganz simpler Ruf. Warum sagen diese Fischer dann Jesus, okay, ich komme mit? Also wir müssen uns das vorstellen, ne? Also wir kommen zum Beispiel zu jemandem, der gerade irgendwie, der backt gerade seine Brötchen in der Bäckerei, ja? Oder der ist Pilot und will gerade ins Flugzeug einsteigen und wir sagen, stopp. Komm, folge mir nach, lass das alles los, lass das alles zurück, das ist alles gar nicht so entscheidend, komm, folge mir nach. Was würde der sagen? Was würde so ein Bäcker, so ein Pilot oder was weiß ich sagen? Und sagen, ja, komm schon, also was willst du eigentlich von mir? Dieser Ruf von Jesus hat aber Autorität. Dieser Ruf von Jesus, der hat Autorität. Er sagt, kommt und die Leute kommen. Aber ich habe mich gefragt, warum ist es scheinbar so, dass heute die Menschen nicht mehr so kommen oder eher dieser Ruf auf taube Ohren stößt? Und ich glaube, dass es nicht an Jesus liegt. Ich glaube, dass es nicht an der Botschaft liegt, wenn wir gerade in unserer westlichen Welt, wenn es eher um ganz viele andere Dinge geht, aber weniger um das, was Jesus zu uns sagt, dann hat das weniger damit zu tun, dass dieser Ruf von Jesus irgendwie nicht mehr so toll ist oder nicht mehr so viel Autorität hat. Ich glaube, es liegt dann ganz oft an uns. Und ich meine damit nicht nur Menschen, die nicht zu Gott gehören, die ihn nicht kennen. Ich merke es bei mir selbst, dass ich oft mit vielen Dingen beschäftigt bin und Jesus ruft mich eigentlich, aber ich höre ihn gar nicht. Ich reagiere eigentlich gar nicht auf diesen Ruf. Wir brauchen Rufbereitschaft. Wir brauchen weniger Ablenkung und brauchen es mehr, dass wir bereit sind, diesem Ruf zu folgen, weil dieser Ruf hat immer noch Autorität. Dieser Ruf hat immer noch Kraft, Leute herauszuholen aus ihren alten Bindungen und hinein in das Leben Jesu zu ziehen. Bei wirklich wichtigen Dingen sind wir erreichbar, oder? Ja? Ich weiß das bei meinem ersten Kind oder der Geburt meines ersten Kindes, bei den anderen dann nicht mehr so, dann denkt man, ja, man hat das schon irgendwie im Griff. Ich war immer erreichbar. Ich war immer erreichbar, weil ich eben das wollte, dass ich dabei bin. Ja? Und ich wollte auch meiner Frau irgendwie dabei stehen. Man ist erreichbar. Oder du denkst, irgendwie jetzt ist ein ganz wichtiger Anruf. Es geht um einen Job oder es geht um irgendwas ganz Wichtiges. Du stellst doch dein Handy auf laut, du bist rufbereit. Leute, wir brauchen es, dass wir bereit sind für diesen Ruf Jesu, der Kraft hat, uns herauszuholen aus den Dingen, die uns so umgeben. Aber das klingt ja so nett, ja? Die Fischer verlassen ihre Netze, verlassen ihren Beruf, verlassen ihren Vater. Aber was bedeutet das für sie? Was hat das für so einen Johannes oder für so einen Petrus bedeutet? Das Fischer-Dasein, das war ihr Leben. Ja? Die haben nicht so schnell mal zwischen einem Beruf gewechselt. Die hatten einen Beruf vom Vater und dann ihr Leben lang haben sie diesen Beruf ausgeübt. Und dieser Beruf hat ihre finanzielle Situation gesichert. Die hatten keine Sozialsysteme wie wir heute. Und noch mal mehr, diese Familienverbindung war viel, viel stärker als heute. Man hat nicht einfach den Vater verlassen. Man ist nicht einfach abgehauen. Nein, diese Bindung zum Vaterhaus war so stark, weil darin die ganze Identität begründet war. Man war der Sohn von XYZ, wie wir lesen. Es waren die Söhne des Zebedeus. Und sie sagen, Papa, tschüss. Das klingt nett, aber dieser Ruf Jesu, der reißt sie richtig raus aus ihrem gewohnten Umfeld. Der ist richtig unbequem. Der ist richtig kompliziert. Und wie ist es denn so mit Einladungen? Also wir haben es heutzutage ja so, dass gerade in den Medien oder in dieser sozialen, medialen Welt Menschen auf der Suche sind nach Followern. Ja? Bei Instagram oder wie es alles heißt, sind Leute auf der Suche nach jemandem, der ihnen nachfolgt. Auf der Suche nach einer hohen Zahl von Leuten, die nachfolgen, die Videos anklicken. Ja? Und diese Einladungen müssen doch möglichst attraktiv sein, dass Leute sagen, ja, dieser Person folge ich gerne oder dieses Video schaue ich mir gerne an, weil das irgendwie mir einen Vorteil verspricht, weil die Person irgendwie toll ist und so weiter. Und es geht um Selbstdarstellung. Man muss sich möglichst gut vermarkten. Und was ist das für eine Vermarktung, die Jesus hier an den Tag legt? Er sagt, kommt alle raus aus eurem schönen, netten Leben. Ich rufe euch ins richtig schwierige Leben. Das ist überhaupt gar nicht attraktiv an sich. Das ist total kompliziert. Aber an Jesus muss etwas anderes gewesen sein, dass er nicht gesagt hat, ich muss euch irgendwie beeindrucken. Ich brauche das gar nicht. Ich habe das gar nicht nötig, euch zu beeindrucken. Er will Menschen beeinflussen. Er will nicht beeindrucken. Er will Menschen tiefgehend beeinflussen. Er will dich heute Morgen auch gar nicht, oder ich will dich auch nicht beeindrucken. Jesus will dich beeinflussen, will dich tiefgreifend irgendwie bewegen. Das möchte er. Und deswegen braucht er keine Selbstdarstellung oder irgendwie eine attraktive Werbung oder einen tollen Slogan. Er sagt, verlasse alles, lass alles zurück. Wir kennen die Situation, da kommt ein junger Mann zu ihm. Fragt Jesus, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, erstmal die ganzen Gebote halten und dann verkaufe alles, was du hast. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Was ist das denn für eine nette Botschaft? Was ist denn das für eine Botschaft, der man oder einer Person, der man gerne nachfolgt, die einem das Leben so schwer macht? Oder es kommt ein junger Mann zu ihm, ein Schriftgelehrter, jetzt muss ich aber selber gucken, Matthäus 8, Abvers 19, da kommt ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Also wir müssen uns das überlegen. Hier kommt jemand zu Jesus und sagt, ich möchte dir gerne nachfolgen. Jesus, ich bin ein weiterer Follower von dir, ein weiterer Fan. Das ist eine weitere Sache, die dein kleines Reich irgendwie größer macht. Und Jesus sagt, nee, du hast es nicht ganz verstanden. Du hast es nicht ganz verstanden. Mein Leben ist hart, mein Leben ist unbequem. Wenn du mir nachfolgst, das ist nicht einfach. Das ist nicht easy. Was ist das für ein Marketing, was Jesus hier an den Tag legt? Er sagt, geh bitte, das ist einfach, du hast es nicht ganz verstanden, es ist zu anstrengend, es ist zu unbequem, mein Leben. Wenn du das noch nicht verstanden hast, kannst du mir nicht nachfolgen. Jesus verbiegt sich. Jesus verbiegt seine Botschaft kein bisschen. Er ist vollkommen echt, er ist vollkommen derjenige, der er ist und seine Botschaft verbiegt er nicht für Leute, die sagen, ja, dann würde ich dir aber gerne nachfolgen. Ja? Jesus ist ganz echt und er sagt, ich glaube, er sagt auch zu uns heute Morgen, komm mal raus aus deiner Bequemlichkeit. Ja? Sagt er zu jedem Einzelnen von uns, ich glaube, wir alle machen es uns gerne mal gemütlich und er sagt auch, hey, das ist mal einen Moment lang okay, aber es braucht auch Tage, da treten wir wieder heraus aus dem Alten. Das heißt nicht immer, dass wir unseren Beruf aufgeben, ja. Das ist manchmal viel, viel besser, wenn wir in dem Beruf bleiben, aber trotzdem Jesus sehr intensiv nachfolgen. Aber es kann heißen, dass wir aus unseren alten Strukturen ausbrechen und in etwas Neues hineinkommen. Und Jesus ruft uns da raus und sagt, komm, komm. Er ruft diesen Mann, diesen Schriftgelehrten, der war scheinbar sehr kognitiv fit. Ne? Das war jemand, der hat sich echt gut ausgekannt in den Schriften. Und er sagt, entweder du nimmst dieses unbequeme Leben an oder du kannst es sein lassen. Wir hier in unserer Gesellschaft sind sehr kognitiv geprägt. Ja? Wenn wir Dinge nicht allzu gut verstehen, dann sagen wir eher, nee, dem kann ich jetzt nicht ganz folgen, weil das ist mir einfach logisch und irgendwie rational nicht eingängig. Aber die Lehre von Jesus, die ist erstmal irgendwie kompliziert, die ist unbequem, die geht uns erstmal nicht in den Kopf. Warum soll ich denn alles verlassen? Wieso? Was habe ich denn davon? Aber Jesus sagt, folge mir nach. Und er ruft uns auch hinaus aus unserer finanziellen Sicherheit, wie er hier zu den Fischern gesagt hat, kommt, verlasst euer Netz, verlasst die Dinge, die euch früher gehalten haben. Wenn es ein Land gibt, wo man finanziell irgendwie gesichert ist, dann ist es doch irgendwie Deutschland, oder? Ja, vielleicht geht es der Schweiz noch irgendwie besser oder so, aber das ist noch mal eine andere Liga vielleicht. Aber uns geht es doch echt gut. Aber warum tun wir uns so schwer damit, aus diesen Bindungen auszubrechen, wo wir sagen, Geld spielt keine Rolle mehr, ich folge Jesus nach. Möchte Jesus dich vielleicht heute Morgen dort herausfordern? Und ich habe euch zwei Fragen mitgebracht zu diesem ersten Punkt. Die Frage, was ist mein Fischernetz, was ist dein Fischernetz, mein Zebedeus? Also was sind die Dinge, wo du sagst, da bin ich in Bindungen drinne? Entweder sind es bestimmte Dinge, also Arbeit, Geld, was auch immer, die aber ungesund sind, oder aber es sind Beziehungen, die über Jesus stehen. Er sagt zum Beispiel, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. Was ist das für eine Botschaft? Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer nicht XYZ hasst und mich liebt, der ist meiner nicht würdig. Das ist eine harte Aussage. Diese Botschaft von Jesus ist klar und sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr unbequem. Aber er sagt, es lohnt sich, weil du bist mit mir unterwegs. Du bist mit mir der Liebe unterwegs. Ich will dir all das geben, was du vielleicht in anderen Dingen suchst. Es lohnt sich, mit Jesus unterwegs zu sein, auch wenn es manchmal zwischendurch nicht so aussieht. Aber Jesus ist es wert. Und die zweite Frage, bin ich bereit, Ablehnung zu erfahren, habe ich es hier formuliert, wenn ich Menschen in diese Nachfolgegemeinschaft rufe? Ja, also diese Botschaft, wir versuchen das heutzutage vielleicht irgendwie annehmbar zu machen für Menschen, dass es netter klingt, aber diese Botschaft ist nach wie vor irgendwie gar nicht so nett. Sie ruft in etwas Wunderschönes hinein, aber auch in etwas sehr Unbequemes. Inwieweit verbiegen wir uns? Inwieweit verbiegen wir unsere Botschaft? Und da lasst uns alle einfach ein Stück weit herausfordern. Lasst uns da echt sein. Wir brauchen uns nicht anzubiedern. Das heißt nicht, dass wir Leute fertig machen und sagen, ja, du musst jetzt sofort und hier und da. Aber lasst uns da echt einfach diese Botschaft weitergeben. Und die zweite Frage ist, wen lädt Jesus denn eigentlich ein? Was ist seine Zielgruppe? Und wir müssen uns das nochmal vor Augen halten. Also Jesus ist nur eine Weile auf dieser Erde, etwa 33 Jahre. Und etwa nur 3 Jahre davon hat er überhaupt gewirkt. Und er möchte eine Kirche aufbauen, die bereit ist, die Welt zu verändern. Er baut sich einen kleinen Kreis von Leuten auf und die sollen bereit sein, die Welt zu verändern. Und erstmal, im ersten Punkt haben wir gesehen, er geht zu Leuten und diese Botschaft oder dieses Herausrufen ist irgendwie erstmal gar nicht den Marketingstrategien des heutigen Zeitalters entsprechend. Und im zweiten werden wir sehen, er sucht sich vielleicht nicht die Leute aus, die wir uns aussuchen würden, behaupte ich. Markus 2, Abvers 13. Und er ging wieder hinaus an das Meer und alles Volk kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern isst er? Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist die Zielgruppe von Jesus. Sünder und Zöllner. Also der Zöllner war der Inbegriff von Leuten, die betrügen, von Leuten, die irgendwie gar nicht nett sind, die eigentlich keiner um sich herum haben will, weil sie die Leute betrügen, ihnen das Geld aus der Tasche ziehen. Und Jesus sagt, mit genau diesen Leuten möchte ich gerne essen. Mit genau solchen Leuten möchte ich Gemeinschaft haben. Und ich frage mich, was wären unsere Kriterien, wenn wir sagen, wir haben nur eine gewisse Zeit dazu, wirklich etwas zu bewegen? Wir würden uns ein Team aufbauen von Leuten, die echt was drauf haben, ja? Von Leuten, die in einem bestimmten Bereich richtig gut sind, die richtige Machertypen sind, die richtig was nach vorne bringen. Oder aber auch heute, wenn man irgendwie unterwegs ist und sich anhört, wie kommt man im Leben weiter, dann wird einem schnell gesagt, du musst deinen Freundeskreis optimieren. Ja? Das müssen Leute sein, die irgendwie zu dir passen, die dich weiterbringen im Leben, die dich unterstützen, die irgendwie dir weiterhelfen. Und Jesus sagt, nö, ich suche mir richtig anstrengende Leute aus, also richtig schwierige Leute und er sucht auch uns. Es ist doch eine tolle Botschaft. Du denkst vielleicht auch in dieser Woche, oh, wie war ich in dieser Situation wieder drauf? Wie war ich da und was habe ich gemacht? Jesus sagt, genau dich möchte ich. Schön, dass du da bist. Und das ist doch echt eine befreiende Botschaft, oder? Er möchte mit uns zusammen sein. Jesus wird übrigens nur zweimal im Neuen Testament Freund genannt. Nur zweimal Freund genannt. Und die eine Stelle davon, Lukas 7, 34, da heißt es über ihn, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt und ihr sagt, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Jesus ist ein Freund der Sünder. Jesus ist ein Freund derer, die ausgestoßen sind, die an der Seite stehen, die echt viele Fehler gemacht haben. Jesus sucht diese Leute, die echt Probleme in ihrem Leben haben. Gott sei Dank. Und er sucht auch heute noch solche Leute. Ich stelle mir oft die Frage, wo würde Jesus hingehen, wenn er heute auf diese Welt kommen würde? Was wären seine Anlaufpunkte? Wo wäre er dort? Ich glaube, er wäre manchmal an anderen Orten, als wo wir so wären. Er sucht echt die schwierigen Personen aus. Und nochmal, Jesus möchte die Welt retten und er möchte dazu eine Kirche schaffen, also Leute sammeln, die diese Welt wirklich zu ihm hinziehen und die wirklich seine Botschaft weitergeben. Und er sucht sich nicht die besten Leute aus, wo man nach menschlichen Kriterien sagen würde, die sind super. Bei jeder Bewerbung, die du schreibst, wirst du in ein Auswahlverfahren kommen. Sei denn, du bist der einzige Bewerber, dann nehmen sie dich vielleicht. Aber normalerweise gibt es heute ganz strenge Auswahlverfahren. Da gibt es ein Assessment Center, da musst du spezielle Aufgaben erfüllen, du musst irgendwie so Tests erfüllen. Und es gibt ganz intensive Auswahlverfahren, um wirklich die besten Bewerber herauszufinden. Und was macht Jesus? Er geht zum See oder er geht am Zollhaus vorbei und sagt, komm mit, dich, genau dich will ich, lieber Zöllner. Und dann sucht er sich so eine Leute aus wie Petrus, der ihn verleugnet und am Ende dreimal sagen wird, Jesus kenne ich gar nicht, habe ich nie gekannt. Oder innerhalb der Jünger gibt es einen Simon, den Zeloten. Das war einer, der mit Gewalt sich gegen die römische Herrschaft aufgelehnt hat. Dann gibt es einen Judas, den er sich geholt hat, der ihn verraten wird. Und er sucht sich auch Frauen. Frauen in seinen Jüngerkreis aufzunehmen, das ging zu der damaligen Zeit überhaupt gar nicht. Aber Jesus sagt, ich möchte Frauen. Und da auch nicht die aller herausstechendsten, er sucht sich Prostituierte. Die folgen ihm nach. Und er sucht sich einen Paulus, der gerade dabei ist, wieder Christen zu verfolgen. Und nochmal diese Fragen an uns. Wo würde Jesus heute hingehen und bin ich dort? Etwas provokativ. Sind wir dort, wo die Menschen wirklich verloren sind? Und zweite Frage, wie sehr will ich wirklich herausfordernde Leute in meiner Nähe und in der Gemeinde haben? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schnell dabei zu sagen, ja, ich liebe die Menschen schon, aber es sei denn, sie werden irgendwie schwierig. Und es sind echt Leute, die... Sagen wir, das sind Leute, die sind irgendwie homosexuell oder ganz auf einer schiefen Bahn sexuell gesehen. Die laufen ganz, ganz seltsam rum. Wenn man in Berlin Mitte unterwegs ist, sieht man viele solche Leute. Satanisten. Ja, wir hatten in unserer alten Gemeinde mal eine Satanistin, die sich bekehrt hat. Das war sehr spannend. Oder möchten wir wirklich stinkende Obdachlose neben uns sitzen haben auf diesem Stuhl hier vorne? Ja, und das soll nicht plakativ klingen. Ich möchte wirklich, dass wir uns fragen, möchten wir diese Leute, die Jesus eigentlich will, möchten wir sie mit hineinnehmen in diese Lebensschule, weil wir alle Lernende sind. Wir haben nicht ausgelernt. Ja? Wir sind alle unterwegs und wollen wir solche Menschen mitnehmen, die echt anders sind, die uns erstmal nicht so in den Kram passen. Ich habe manchmal noch Probleme damit, gebe ich offen und ehrlich zu. Und ich bitte Gott, dass er mein Herz weich macht, dass er mich barmherzig macht, dass ich die auch lieben kann, die erstmal äußerlich gesehen wenig liebenswürdig zu sein scheinen. Aber er ist für diese Menschen gekommen. Aber ich habe gesagt, Jesus bildet seine Jünger auch zu etwas aus. Er möchte sie auf etwas hin lehren und ausbilden. Und was ist es? Markus 3, Abvers 13, lass uns das nochmal lesen. Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen. Und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Und er setzte die 12 ein. Simon, ihm gab er den Namen Petrus, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, ihnen gab er den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Thaddäus und Simon Kanaaneus und Judas Iskariot, der ihn dann verriet. Warum diese Liste nochmal, wen er alles berufen hat? Erstmal nochmal die Wiederholung. Es gibt wirklich einige unter denen, man könnte sich jeden genau anschauen und herausfinden, jeder von denen hat echt so seine Macken. Jesus möchte aber genau die, Wir lesen in Vers 13, er rief zu sich, welche er wollte. Er will auch dich. Und er ruft sie zu sich und er nennt sie Apostel. Er nennt sie Apostel. Apostel bedeutet Ausgesandter. Wir alle sind von Jesus auch Apostel genannt. Wir sind Ausgesandte. Das ist einmal unsere Identität. Wir heißen so. Ja, wir sind diejenigen, die von Jesus ausgesandt sind. Aber es ist eine Tätigkeit. Es ist eine Richtung. Wir sind diejenigen, die nicht einfach die ganze Zeit in der Gemeinde hocken, sondern wir sind diejenigen, die rausgehen. Wir sind die Ausgesandten, die Jesus wegschickt zu den Menschen. Und er gibt ihnen auch Namen mit. Ich finde es ganz spannend, dass er zum Beispiel zu Simon sagt, das ist derjenige, der oft sehr vorlaut ist, aber doch ins ein oder andere Fettnäpfchen tritt und er sagt, du bist ein Fels. Oder er nennt Johannes und Jakobus Donnersöhne. Das ist doch schön. Er gibt eine gewisse Identität mit und sagt, ihr seid mehr, als ihr denkt. Ich habe etwas in euch hineingelegt. Und was ist ihr Auftrag? Ihr Auftrag ist hier erstmal sehr verdichtet in zwei Sachen, nämlich predigen und Dämonen austreiben. Predigen und Dämonen austreiben. Und mit predigen meint Jesus nicht nur hier vorne auf der Bühne stehen und predigen, ja? Er meint das, was manchmal noch viel schwieriger ist, nämlich im Alltag Menschen von dem zu berichten, was sie mit ihm erlebt haben. Sie berichten von dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Das ist der Auftrag der Apostel. Und Dämonen auszutreiben. Und ich glaube, auch hier, ich weiß nicht, wie viele Dämonen du so in der Woche austreibst. Ich meistens gefühlt nicht so viele. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass Jesus sagt, ich möchte Freiheit für Menschen. Ich möchte Freiheit für den Einzelnen. Ich möchte, dass ihr sie seht in ihren Bindungen und dass ihr sie freisprecht, dass ihr zu ihnen hingeht und diese Dinge austreibt und wegtut, dass sie von diesen Dingen befreit werden. Und ich finde es wieder spannend. Jesus sagt, ich habe 2-3 Jahre Zeit, ich habe 2-3 Jahre Zeit, die Welt zu verändern. Ja? Ich bin zwar Gott, aber ich bin als Mensch auf diese Welt gekommen und ich habe 2-3 Jahre Zeit, diese Welt zu verändern. Und was mache ich? Ich schicke meine Leute los, zu Einzelnen und ein paar wenigen zu sprechen und mit ihnen zu beten und sie frei zu machen. Was würden wir dann machen, wenn wir ein paar Jahre Zeit hätten und alle Möglichkeiten, die wir uns so vorstellen könnten? Vielleicht würden wir irgendwie in die Politik gehen, aus dem Großen ins Kleine irgendwas verändern. Wir würden große Programme vielleicht schreiben, die man umsetzen müsste. Wir würden irgendwie vielleicht auch manipulieren, wenn wir sehr menschlich drauf wären. Denken wir an Wahlbeeinflussung oder sowas. Auf jeden Fall wirkt es doch recht schwach. Wir gehen einfach zu dem Nächstbesten hin und erzählen ihm von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat. Oder wir beten mit ihm, dass Jesus ihn frei macht. Das ist doch nicht groß, oder? Und Jesus sagt, doch, genau das ist euer Auftrag. Geht raus und gebt das weiter, was ihr mit mir erlebt habt. Und Jesus selbst hat diese Strategie gewählt. Es gibt eine Situation, da wollen alle ihn zum König machen und er sagt, nein, das ist nicht mein Weg. Ich bin kein politischer Machthaber. Ich wähle den Weg, dass ich den Einzelnen sehe, dass ich mich dem Einzelnen zuwende und ja, mal ein paar Predigten halte, die vor ein paar wenigen Tausend geschehen. Aber das ist noch lange nicht universell. Heutzutage haben wir viel mehr Möglichkeiten durch Internet und so weiter. Jesus sagt, ich wende mich dem Einzelnen zu. Was lernen wir davon oder darin über Gott? Dass er sich dir zuwendet in deiner Einsamkeit, in deinen Problemen, aber auch in deiner Freude, dass er Anteil haben will, dass er bei dir sein will und dass er sagt, komm auch zu mir in meine Gemeinschaft, in meine Gegenwart, sei du bei mir, ich habe Freiheit für dich und ich habe eine gute Botschaft für dich. Und Jesus sendet aus noch mit etwas mehr. Das lesen wir in Matthäus 28, Abvers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus sagt, ihr seid meine Jünger. Ihr seid meine Schüler. Ihr seid die, die von mir gelernt haben. Ihr seid diejenigen, die mit mir zusammen gelebt haben. Aber jetzt seid ihr dran. Ich gehe zum Vater und ihr seid jetzt diejenigen, die Jünger macht, die Lernende habt, die Schüler habt. Und deswegen nochmal die Frage, wen suchen wir uns da aus? Wer ist unsere Zielgruppe? Jesus ist grundsätzlich zu allen gesandt worden, aber er geht zuerst zu den Schwachen und Ausgestoßenen. Aber was erzählen wir den Schwachen und Ausgestoßenen? Geben wir ihnen Regeln mit auf den Weg, wie sie ihr Leben auf die Reihe wiederbekommen? Haben wir so einen Katalog von Aufgaben, die sie jetzt erstmal bewältigen müssen, damit es irgendwie wieder in die richtige Richtung bekommt? Was ist unsere christliche Botschaft? Unsere Botschaft ist Jesus. Er ist diese Person, mit der wir zusammen leben. Das ist unsere Botschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Das, was wir mit Jesus zusammen erleben, und ich sage, jeder erlebt etwas mit ihm, das geben wir weiter. Lasst uns mutig sein und von dem schwärmen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Das ist viel. Das ist viel mehr, als wir so denken. Und eine kleine Aufgabe, schreibt es doch einfach mal auf. Schreibt es doch einfach mal für dich auf, wo du sagst, das ist die Hoffnung, die Jesus in mein Leben hineingegeben hat. Und das ist eine Hoffnung, von der kann ich gerne schwärmen und sie weitergeben. Das ist der Jesus, der in meinem Leben gewirkt hat. Ich habe das mal gemacht, ich habe gemerkt, wow, es gibt echt schöne Sachen, die Gott in meinem Leben getan hat. Unsere Botschaft sind nicht irgendwelche christlichen Regeln oder dass man sich irgendwie anpasst und irgendwie in die Gemeinde reinpasst. Wir dürfen mit Jesus unterwegs sein, wir dürfen von ihm lernen und das ist es, was wir weitergeben. Und deshalb nochmal erstens und zweitens, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, dass du sagst, ich brauche erstmal Jesus wieder mehr selbst in meinem Leben. Also dass ich sage, ich brauche diese Gemeinschaft mit Jesus, bevor ich irgendwie rausgehe. Ich brauche erstmal dieses Lernfeld, ich brauche erstmal dieses Ausbildungsfeld. Und ich sagte, ja, nimm dir auch mal diesen Moment des Staunens und einfach dieses Anteilnehmens an der Gegenwart Jesu, dass du dich freust an dem, was Jesus in deinem Leben tut, dass du das nochmal bewusst wahrnimmst, aber dass du dann auch hinausgehst und sagst, ich möchte von dem schwärmen, was ich mit ihm erlebt habe. Und dazu möchte ich uns einfach herausfordern und möchte noch mit euch beten. Weil wie gesagt, das ist nichts, was wir aus uns heraus tun. Es können schnell auch wieder Programme werden, dass wir diese Dinge tun, weil wir sie tun sollen, weil wir irgendwie Christen sind. Es geht um Jesus. Und es geht um ihn, mit dem wir zusammen leben dürfen, der uns einlädt, bei ihm zu sein. Und es geht darum, Menschen dazu einzuladen. Es ist so simpel, es ist so einfach. Bei Jesus ist Freude in Fülle, bei Jesus ist Liebe und Annahme, bei Jesus ist Barmherzigkeit. Und ich möchte einfach für uns beten. Ja, Jesus, danke, dass du gekommen bist auf diese Erde, dir einfach Menschen zu rufen. Menschen zu rufen, die wir vielleicht nicht zuerst gewählt hätten. Aber danke, dass du auch uns erwählt hast, dass wir uns dieser Erwählung bewusst sein dürfen, dass du uns nicht erwählt hast, weil wir irgendwas vorzuweisen haben, sondern du hast uns erwählt aus reiner Liebe. Ich möchte dir das jetzt zusprechen, wenn du irgendwie denkst, ich bin doch gar nicht so passend irgendwie. Jesus hat dich erwählt aus reiner Liebe. So wie du bist. Er hat dich gesehen in deinem Alltag, er hat dich gesehen in deinen Mühen, wo du vielleicht auch am Arbeiten warst und er spricht dir heute zu, komm raus aus diesen alten Bindungen, komm aus dem raus, was dich noch von mir fernhält. Ich bin das Leben, zu dem du bestimmt bist. Komm raus aus deinem Versteck und komm raus aus dem, was dich noch gefangen hält in das Leben der Freiheit. Und Jesus, ich bitte dich auch darum, dass du uns herausholst aus unserer Bequemlichkeit, wo wir uns das ganz schön eingerichtet haben. Dass du uns das aufzeigst und sagst, mach einen Schritt da raus. Und nimm mal wieder so eine kalte Dusche, mal wieder was irgendwie herausfordernd ist, was wieder anstrengend ist und mach einen Schritt zu auf Menschen, die mich noch nicht kennen. Jesus, ruft das einfach wach in uns, auch diese Liebe, die du in uns hineingelegt hast, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass es Taten werden, dass wir wirklich Menschen sind, die andere sehen, die andere lieben. Du hast uns zuerst geliebt. Wir dürfen weiterlieben. Schenk uns ein Bewusstsein für die Menschen um uns herum. Ich bitte dich auch um Begegnung einfach in der nächsten Woche, wo wir von dem schwärmen können, was du in unserem Leben schon getan hast. Dass ganz wie von selbst irgendwie Situationen entstehen, wo wir Zeugnis davon geben können. Einfach von dem erzählen können, was du getan hast. Dass es schöne Begegnungen sind und dass es Begegnungen sind, die Menschen auch wachrufen, die Menschen auch ein Stück weit herausrufen aus ihrem Alltag. Ich danke dir für diesen Zuspruch, dass du sagst, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.